Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Klaas, du bist Geschichtswissenschaftler und promovierst an der Uni in Bremen zum tschechoslowakischen Exil in Wien nach 1968. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Warum gerade das tschechoslowakische Exil in Wien?
Ja, das ist eine gute Frage. So Dissertationsthemen fallen, würde ich sagen, nicht unbedingt vom Himmel. Das Projekt ist ein bisschen gewachsen. Der Standort Bremen ist dabei nicht so ganz zufällig. Bremen hat eine lange Geschichte, die ist auch als Forschungsstandort zur tschechischen, tschechoslowakischen und slowakischen Geschichte verbindet. Durch die Forschungsstelle Osteuropa, wo quasi auch schon dissidentische Selbstzeugnisse gesammelt wurden in den 80er Jahren, das eben diesen Lehrstuhl dafür auch gibt. Das Projekt ist daraus gewachsen, dass wir in diesem Archiv eben auch viele Quellen haben, Samizdat-Quellen aus der Tschechoslowakei, vor allen Dingen auch dem Nachlass von Jiří Pelikán, der nach Rom migriert ist als Exilant quasi, und auch rege Korrespondenzen mit seinen Freunden, Freundinnen und Kolleginnen in Prag und in Wien geführt hat, so auf die Achse. Und dann bin ich immer weiter auf diesen Mikrokosmos Wien gestoßen, einfach bei der Recherche auch in diesem Bestand. Rom war auch spannend, ich spreche nur leider kein Italienisch, deswegen war so ein bisschen Wien als ein Mikrokosmos, also ich hatte von vornherein vor mir mal so eine Stadt als urbanen Raum anzuschauen, als Ort der Migration, Zielort, und Wien war einfach ein total spannender Mikrokosmos dafür.
Und was untersuchst du genau in deiner Doktorarbeit? Ich habe gelesen, es geht um die Bewältigung des Alltags im Exil. Kann man das so sagen oder wie würdest du das beschreiben?
Das kann man so sagen. Den Exilbegriff benutze ich gar nicht mehr so ganz viel, weil ich den so ein bisschen sehr aufgeladen finde. Also mir geht es gar nicht unbedingt um die Leute, die jetzt da groß irgendwie den politischen Dissens organisiert haben. Also die Flucht- oder Migrationsgründe sind gar nicht so mein Hauptpunkt. Mir geht es darum, wie oder was das mit einer Stadt und in der Gesellschaft macht, wenn plötzlich so eine sehr große Gruppe an Menschen kommen aus demselben Herkunftsland und wie dann Gesellschaften funktionieren, wie Andersartigkeit funktioniert und das Gefühl von, ich bin hier irgendwie fremd, also so Widerspruchserfahrung, ich bin irgendwie in einer widersprüchlichen Position zur Mehrheitsgesellschaft. Das finde ich total spannend und gucke mir dann eben an, was das macht und wie Leute diese, ich nenne es mal Widersprüche, navigieren, also zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich spreche die Sprache nicht. Lerne ich die Sprache? Will ich die Sprache lernen? Muss ich die lernen? Ich komme hier in die Schule. Ich kann das eigentlich alles, aber ich kann die Sprache nicht. Ich werde hier irgendwie nicht so richtig angenommen. Ich hätte gerne irgendwie eine Kneipe, in die ich gehen kann, wo ich meine Sprache sprechen kann, wo ich Leute treffen kann. Dann gründe ich halt eine Kneipe und so weiter und so fort. Also Vereine, Selbstorganisation und eben wie Alltag funktioniert eben auch jenseits von nur so darauf schauen, was hat die tschechoslowakische Migration für die Tschechoslowakei bedeutet. Das wird ganz viel gemacht. So, also im Prinzip irgendwie dieses innere Exil und äußeres Exil, was bedeutet das für den Dissens, für die Charta 77, für die großen Namen von Václav Havel bis Patočka oder sonst was. So, mir ging es eben darum zu gucken, was macht das denn mit den Leuten, die gehen.
Mhm. Und du hast es untersucht anhand von 8 Personen, du hast mit 8 Zeitzeugen gesprochen, die aus der Tschechoslowakei nach Wien gegangen sind. Wie hast du die denn ausgewählt, diese 8 Leute, wie hast du die gefunden?
Genau, ich dachte, glaube ich, am Anfang des Projektes, dass ich noch deutlich mehr Interviews machen würde. Und dann bin ich aber auf total klasse Archivbestände gestoßen in Wien. Und als Historiker sind Archive natürlich irgendwie der Lieblingsspielplatz. Deswegen war ich sehr viel in Archiven und habe da total viel arbeiten können. Mir war es aber trotzdem auch wichtig, Interviews als Oral History Quellen mit reinzunehmen. Das war so das klassische Schneeballprinzip. Ich kannte so ein paar Leute, weil ich auch in Bremen irgendwie schon mit mehreren Leuten auch gearbeitet habe, in anderen Projekten. Weil auch Bremen eine kleine tschechoslowakische Migrationsgesellschaft quasi hat und da kennt man sich dann irgendwie. Ich war schon mehrere Male vorher in Wien und hatte so ein paar Namen auch von den Leuten, die schon öffentlich in Erscheinung getreten sind und bin dann dahin gefahren, habe mit den Leuten geredet, die hatten dann noch Freundinnen, die sie quasi empfohlen haben und so ist dann so ein ganz kleines 8-Personen-Sample zustande gekommen und zwar ein großer Überhang zu Leuten, die nach 77, also als UnterzeichnerInnen der Charta gegangen sind. Das ist alleine schon generationsmäßig. Das sind einfach die Leute, die noch in einem Alter sind, wo sie bereit sind oder in der Lage sind, mit mir zu reden. Leichter Überhang. Ich habe mit 2 Leuten auch geredet, die direkt 68 gegangen sind. Dann halt als Teenagerinnen. Auch sehr spannend, total. Aber da war es dann deutlich schwerer, an noch mehr Leute zu kommen.
Was waren denn die Gründe, warum die Menschen die Tschechoslowakei verlassen haben? Das ist bestimmt eine sehr große Frage und es gibt sehr mannigfaltige Beweggründe. Aber vielleicht kannst du trotzdem sagen, was so die Hauptgründe waren?
Also am einfachsten ist es bei den Leuten, die die Charta unterschrieben haben im Januar 77. Das sind so ungefähr 400, die dann nach Wien gegangen sind. Also auch schon innerhalb dieser eher kleineren Gruppe in der Tschechoslowakei eine große Gruppe, die dann nach Wien gegangen ist. das kann man sehr gut nachzeichnen. Also diese Menschen, die quasi diese Erklärung unterschrieben haben, wurden dann in der Tschechoslowakei sehr schnell mit Repressionen überzogen. Die Kinder wurden aus den Schulen teilweise rausgenommen. Man kennt das ja, die Geschichten. Die Leute hatten Berufsverbote und wurden strukturiert von der Staatssicherheit, vom STB drangsaliert. Und heute weiß man, nachdem man die Archive durchgewühlt hat, auch, dass das auch kein Zufall war, sondern ein System hatte und es unter der sogenannten Achse Assanaze eben den Versuch gab, also Aktionsräuberung quasi, den Versuch gab, die Leute zur Migration zu drängen. Also es war so ein bisschen, das sind störende Elemente, die sollen jetzt einfach mal gehen. Und das war gezieltes Mobbing, könnte man sagen. Und das hat man in Österreich quasi auch gesehen, dass das passiert. Und gleichzeitig waren natürlich diese Leute, die die Charta initiiert und unterschrieben haben, ja auch in Europa bekannt, eben die großen Namen um Havel und Co. Und da hat Österreich gedacht, ah, das ist ja total super. Dann sagen wir, die können alle, die unterschrieben haben, kommen hierher. Dann haben wir irgendwie diese großen Namen hier im Land. Das ist total viel Prestige für uns. Die helfen uns dann hier irgendwie, uns international zu positionieren. Wir können auch ein Signal senden, dass wir irgendwie den Kommunismus bekämpfen, national und international. Total super. Also kommen alle, die Charta unterschrieben haben, hier quasi nach Österreich und kriegen Asyl sofort. Das hat dann die Stasi natürlich auch gesehen, also der STB, und sich gedacht, super, okay, dann schieben wir die einfach im Prinzip alle nach Österreich ab. Und das hat dann auch geklappt. Dann sind irgendwie die ersten quasi gegangen. Die Regierung Kreisky hat die in Österreich total gut aufgenommen. Die haben im Prinzip, wurden am Busbahnhof abgeholt, Schlüssel für die eigene Wohnung, ein paar tausend Schilling in die Tasche und konnten direkt sich eine eigene Existenz aufbauen. Komplett anders als alle anderen Menschen, die migriert sind und teilweise monatelang, jahrelang in Flüchtlingslagern vor sich hin vegetiert haben, muss man wirklich so sagen. Und dann tritt natürlich so ein Netzwerkeffekt auch ein. Also wenn quasi die ersten 10, 20 namhaften Köpfe der Charta 77 erstmal in Wien sind, dann hört man das natürlich und dann ziehen die anderen nach. Also Migration funktioniert auch oft über so einen Netzwerkcharakter. Also bei dieser Gruppe kann man das total eng getaktet irgendwie nachzeichnen. Bei den Leuten, die früher gegangen sind, so 68, da sind es teilweise auch schon Gewalterfahrungen, also in so den ersten Tagen nach der Invasion. Ich habe mit einer Person geredet, da sind auch wirklich die Projektile irgendwie des Schusswechsels in das Kinderzimmer eingeschlagen. Also bei den zum Glück ja relativ kurzen, aber schon auch gewaltvollen Auseinandersetzungen nach der Invasion, dann einfach vor der Gewalt geflohen. Das waren auch oft Leute, wo die Väter zum Beispiel aktiv waren in der Reform des Prager Frühlings und dann klar war, okay, das war es jetzt hier auf absehbare Zeit. Und viele andere auch einfach aus ökonomischen Gründen. Also man hat einfach irgendwie befürchtet, dass nach der Invasion, nach der Okkupation der wirtschaftlichen Situation nicht besser gehen wird. Das war ja, stimmte ja auch. Und die Leute einfach gesagt haben, nee, ich will jetzt irgendwie aber den Beruf, den ich gelernt habe, machen und ich will damit auch gut verdienen. Viele waren im Urlaub, 68 auch, in Jugoslawien zum Beispiel, und haben dann quasi nur übers Radio die Nachricht bekommen vom tschechischen Rundfunk, Invasion, Okkupation, und sind dann quasi erstmal nach Wien oder nach Österreich, um erstmal abzuwarten, was passiert. Die meisten sind dann doch wieder in die CSSR zurückgekehrt, viele sind aber auch dann entweder weiter migriert nach Neuseeland, nach Kanada oder eben in Wien geblieben.
Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, dass es diese ja Zweiklassengesellschaft vielleicht gab zwischen den Flüchtlingen sozusagen, also zwischen den Leuten, die Charta 77 unterschrieben haben, die eine eigene Wohnung hatten, und allen anderen. Wie wurden denn allgemein die Menschen so aufgenommen von den Österreichern und von der Mehrheitsgesellschaft?
Also es gab ganz offiziell amtlich betitelt eine Dreiklassengesellschaft, könnte man fast sagen. Also es gibt ein Dokument, da steht dann irgendwie drin, hey, da kommen jetzt irgendwie diese 400 oder was weiß ich, wie viele Charta-UnterzeichnerInnen. Dann haben natürlich die zuständigen Betreuungsinstitutionen gefragt, okay, was machen wir jetzt damit? Und dann gab es quasi das Bundeskanzlerdekret zu sagen, okay, die kommen nicht in Flüchtlingslager, die kommen alle nach Wien, die will ich hier alle um mich herum haben. Und dann wurden drei Kategorien aufgemacht, Kategorie A, Charta-UnterzeichnerInnen, Kategorie B, Leute, die denen gleichgestellt werden sollen, aber die Charta nicht unterzeichnet haben, also andere namhafte PolitikerInnen zum Beispiel, und Kategorie C, sonstige Flüchtlinge. Das ist ein Zitat, das hieß genauso. Und Kategorie A sollte eben Wohnungsbeschaffungsmaßnahmen bekommen, soziale Integration, Unterstützung bei der Arbeitssuche und so weiter. Kategorie B nur eingeschränkte Hilfen und Kategorie C die sonstigen Flüchtlinge gar keine Hilfen von dieser Institution im Bundeskanzleramt. Das heißt, das war ganz klar. Und diese sonstigen Flüchtlinge hatten dann das normale Asylverfahren nach dem Völkerrecht zu durchlaufen. Die sind als Konventionsflüchtlinge nach der Genfer Konvention angekommen. Im besten Fall, also man musste im Prinzip diese Konventionsstatus erreichen, sonst war man nur Arbeitsmigrant, Arbeitsmigrantin oder so. Und hat im Prinzip wurde man dann gleich weitervermittelt an Kanada, die Arbeitskräfte gesucht haben, bis in die 80er zumindest, dann wird es ganz schwierig. Aber in Österreich bleiben wollen oder bleiben können, konnten eigentlich nur Leute, die offiziell Flüchtlinge waren, die den Status bekommen haben, die dann auch die tschechisch-slowakische Staatsbürgerschaft verloren haben oder die aberkannt wurde oder darauf verzichtet haben und dann über lange Verfahren die österreichische bekommen haben. Das war dann relativ standardisiert. Die Leute kommen an, meistens in Wien, weil es der größte Verkehrsknoten ist, mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Zug. Gibt auch wenige Übertritte einfach über die Grenze, über die grüne Grenze quasi, über den Zaun mehr oder weniger. Aber die meisten einfach mit regulären Linienverkehrsmitteln kommen an, registrieren sich, kriegen einen Zettel in die Hand, kommen ins Flüchtlingslager Treiskirchen. Das ist die sogenannte Bundesbetreuungsstelle Ost in der Nähe von Wien bei Baden. Genau, gibt es immer noch das Lager, es ist immer chronisch überfüllt. Es wurde quasi als Lager so ein bisschen geschaffen, 56 nach der Fluchtwelle aus Ungarn und dann so als Provisorium immer weiter gefüllt und war maßlos überfüllt. Die Leute haben davor gezeltet, wurden dann oft in private Pensionen überstellt, weil der Platz nicht gereicht hat. Und im besten Fall sollten die dann innerhalb von kurzer Zeit dieses Verfahren durcharbeiten und dann weiter migrieren nach Kanada, Neuseeland, in die USA oder sowas. Es sei denn, die Leute haben dezidiert gesagt, ich will aber in Österreich bleiben. Das war schwierig, aber möglich, ging aber auch eigentlich nur so in die 80er. Und in den 80ern wird es dann richtig schwierig, weil auch so ein bisschen die Stimmung kippt. Also die gesellschaftliche Solidarität in Österreich nimmt immer weiter ab. Die Leute sind genervt, auch so ein bisschen von den Leuten, die kommen. Ist ja auch alles nicht mehr so schlimm. Normalisierung hin, Normalisierung her. Und 89 gibt es dann natürlich komplett. Also direkt Tage nach der gesamten Revolution kriegen im Prinzip alle Leute, die noch in diesem Flüchtlingslager sind, einen Zettel in die Hand gedrückt, wo drauf steht: Aufgrund der politischen Veränderungen in ihrem Heimatland wird ihr Asylgesuch hiermit abgebrochen. Suchen Sie sich einen Job oder gehen Sie. Das steht da in Behörden österreichisch genauso drin.
Wie haben sich denn die Menschen, die nach Wien kamen aus der Tschechoslowakei, vernetzt mit den Menschen, die vielleicht auch schon da waren, die vielleicht schon nach 1948 nach Österreich gegangen sind oder vielleicht da einfach auch gelebt haben? Ich weiß nicht.
Es gibt natürlich die Wiener Tschechen als große alte Minderheit. Das ist ein ganz schweres Thema. Da gab es ein bisschen politische Konflikte, aber vor allen Dingen auch einen krassen Generationskonflikt. Also die Wiener Tschechen waren 68 relativ überaltert. Es gab die große tschechische Schule mit mehreren Standorten, den Komenský-Schulverein. Der hatte dann schon noch einen Standort, weil einfach die Kinder fehlten, damit das Geld. Das heißt, es war eigentlich so ein bisschen alles total belebend für die Minderheit, dass jetzt so viele kommen, junge Familien vor allen Dingen. Es waren vor allen Dingen immer junge Leute, die migriert sind. Gleichzeitig waren das Leute, die im Sozialismus sozialisiert wurden und die teilweise auch überzeugte Sozialistinnen waren, eben nur nicht mit der Moskauer Linie einverstanden waren. Bedeutet, das gab politische Konflikte auch, weil zum Beispiel die Komenský-Schule zu dem Zeitpunkt zu na, zumindest so 80% aus der GSSR finanziert wurde und deswegen auch teilweise LehrerInnen entsandt wurden aus der GSSR nach Wien. Deswegen gab es natürlich Konflikte, weil die wollten A, diese AbweichlerInnen-Kinder nicht haben. Gleichzeitig wollten die natürlich auch ihre Kinder da nicht unbedingt hinschicken. Und die traditionelle Wiener Minderheit war total gespalten in zwei Lager. Es gab quasi das eine politisch konservativ, aber republikanische Lager, also so ein bisschen so, die sich in der Tradition von Masaryk und Kosan in der Ersten Republik anknüpfen wollten. Und das zweite Lager, die gesagt haben: Naja, schön und gut mit irgendwie Demokratie, aber wir wollen schon noch irgendwie weiter unsere Familie in der GSSR besuchen können. Also arrangieren wir uns irgendwie mit dem System und kommen dann leichter an Visa. Und waren so ein bisschen so die Prag-treue Linie. Die haben dann auch diese Schule unterhalten, hatten noch ein Hotel später und es gab so verschiedene Vereine. Aber es gab quasi zwei Welten, einmal die Prag-treue und einmal die Oldschool-Schiene quasi. Und diese 68er Migrantinnen fielen in keine von beiden so richtig rein. Also das hat eigentlich gar nicht so richtig funktioniert. Es gab dann nochmal quasi eine dritte Fraktion, mehr oder weniger. Also das war bis 89 ein sehr schwieriges Verhältnis.
Es gab verschiedene Orte, an denen sich die Menschen getroffen haben. Du hast schon den Schulverein Komenský erwähnt, aber zum Beispiel auch Kneipen, zum Beispiel das Nachtasyl, eine Kneipe, die du auch in deiner Arbeit erwähnst. Vielleicht müssen wir ganz kurz über diesen Ort sprechen. Mich würde interessieren,
Gerne.
welche Rolle er gespielt hat. Aber das Nachtasyl, wir waren beide schon mal da, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Man ist da reingegangen in diesen Ort und wurde erstmal von Rauch, Zigarettenrauch irgendwie überrollt. Es gab tschechisches Bier vom Fass und man hat auch tschechisch gesprochen immer an der Bar, zumindest als ich dort war, vor einigen Jahren noch. Welche Rolle hat dieser Ort denn gespielt damals? Wann ist der entstanden und warum?
Ja, es ist total spannend, weil es ist natürlich auch jetzt ein bisschen sehr verkürzt, aber das mache ich auch in einem Kapitel in meiner Diss. Man kann so ein bisschen die verschiedenen Gruppen innerhalb der tschechischsprachigen Minderheit, sage ich jetzt mal, kann man total gut an diesen Orten ablesen. Es gibt quasi in Wien immer schon böhmische meistens auch böhmisch genannte Gastronomie. Es gibt das Schweizer Haus im Würstelprater, was von einer tschechischen Familie seit dem Zweiten Weltkrieg geführt wird, wo es eben auch tschechisches Bier und Gulasch und was weiß ich gibt. Dann kamen aber die 68er und wollten auch einen eigenen Ort haben. Daraus ist dann in den 80er Jahren, meine ich, auch das böhmische oder die böhmische Kuchel, die böhmische Küche entstanden, nahe der heutigen Uni. Das sieht aus wie so ein Landeskundemuseum, da sind so alte Landwirtschaftsgeräte drin und so, es ist total abgefahren auch. Und ebenfalls auch tschechisches Bier, tschechisches Essen. Aber dann auch ein bisschen konservativer quasi so vom Interieur her. Und dann kamen eben in den Anfang der 80er Jahre die Kater und der ZeichnerInnen und damit eben auch relativ viele Leute, die sich selbst zum tschechoslowakischen Underground gezählt haben. Und die fanden zwar politisch das alles ganz okay, was die 68er so gemacht haben, aber waren halt nochmal irgendwie 20, 30 Jahre jünger. Hatten alle lange Bärte, lange Haare, haben Plastic People und Velvet Underground gehört und irgendwie surrealistische Poesie geschrieben und waren einfach so ein bisschen, das war einfach generationell eine andere Frage so. Und die wollten dann einfach auch gerne irgendwie einen Verein haben oder irgendwas, wo sie sich treffen können und wo sie quasi über ihre Musik reden können, über ihre Texte reden können und sich einfach auch mit Gleichgesinnten treffen können. Und eine treibende Kraft in diesen Bestrebungen war eben Jiří Šmel, der auch das Nacht der Asyl dann gegründet hat. Und der hat ursprünglich auch gesagt, ich würde eigentlich gerne einen Verein machen. Und das ist dann eine Kneipe geworden. Es war so ein bisschen glückliche Fügung, Zufall. Vielleicht auch ein bisschen daran, an den Bedarfen der Minderheit oder dieser Gruppe Underground-Leute orientiert. Und der hat eben über Connections dann quasi erfahren, dass eine Kneipe nahe der Maria-Hilfer-Straße, beste Lage in Wien, quasi pleite gemacht hat. Ist dahin, fand die cool, dann relativ schnell einen Kredit bekommen, was eben auch nur ging, weil diese Gruppe eben relativ privilegiert war, auch muss man sagen, innerhalb der Betreuungssituation. Und hat dann diese Kneipe aus dem Boden gestampft, 87 meine ich. Das Nachtasyl war eine dunkle Killerkneipe, es gab Bier, es gab eigentlich jedes Wochenende mindestens Konzerte, Lesungen eben von, keine Ahnung, Daja Wokata oder anderen namhaften Leuten, die eben auch da waren. Václav Havel hat sich immer damit gerühmt, dass seine erste Dienstreise nach Wien quasi ins Nachtasyl ging. Also es war so der Umschlagplatz für diesen tschechoslowakischen Underground in Mitteleuropa fast schon. Und weil diese Kneipe eben besonders urig war irgendwie auch, also wirklich so, da saßen irgendwie die letzten langhaarigen Wiens so ungefähr rum, haben geraucht, tschechisch geredet, gutes Bier getrunken, in der Nähe war ein besetztes Haus, dann kamen die Punks aus der Nachbarschaft, dann gab es irgendwie jeden Mittwoch Tequila-Mittwoch, wo es irgendwie sehr günstig Tequila gab, das war dann stadtbekannt. Und es wurde dann, haben mir zumindest Leute erzählt, es gab immer so Wellen, wer dann gerade so war. Also gab das irgendwie jetzt mehr so, die Punks waren mehr so die Underground-Leute. Aber es war dann, bis es leider während der Pandemie, also während Corona, pleite gemacht hat, ein zentraler Ort auf jeden Fall. Es gab dann später auch das Tagasyl obendrauf, da waren dann viel so Ausstellungen, so ein bisschen, die Leute wurden ja auch älter, die das betrieben haben, hatten dann auch irgendwie so ein bisschen andere Bedürfnisse noch, aber es war so das schlagende Herz des tschechoslowakischen Undergrounds, könnte man sagen.
Mhm. Was ist denn 1989 dann passiert? Du hast gesagt, der Grund für das Asyl fiel weg. Sind die Menschen dann viel zurückgegangen nach Tschechien oder in die Tschechoslowakei oder vorerst eher da geblieben? Auch das ist sicherlich schwer so allgemein zu beurteilen, aber vielleicht hast du dennoch so einen Trend, den du nennen kannst?
Ich würde sagen, der Trend ist eher bleiben, tatsächlich. Also das ist tatsächlich schwer, aber es gibt so zumindest die einzigen Leute, die man gut nachvollziehen kann, sind die Leute, die irgendwie öffentlich in Erscheinung getreten sind natürlich. Über die gibt es Akten in den Archiven. Die Vereine, die gegründet wurden, gibt es auch immer noch, größtenteils. In zweiter, dritter Generation, vierter Generation teilweise. Ich würde denken, dass da die meisten dann schon geblieben sind, weil sie sich bis dahin eine Existenz aufgebaut haben. Die Leute, die dann faktisch abgeschoben wurden, sind natürlich gegangen. Und es gibt so, gerade diese Underground-Szene, die haben sich dann oft im Laufe der 90er Jahre, Nuller Jahre nochmal irgendwie Zweitwohnsitze dann auch für wenig Geld auf dem tschechischen Land angeschafft. Oft nahe der österreichischen Grenze. Da würde ich sagen, sind so Zwischenexistenzen. Also die haben Wien nie komplett verlassen meistens, aber oft dann irgendwie im Sommer in Tschechien und im Winter in Wien oder sowas. Und jetzt im höheren Alter, da ist dann mehr so das Leben auf dem Land in Tschechien. Gerade so ein bisschen die Stimmung